Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 27. März. Heute haben wir folgende Themen. Von 54 Atomkraftwerken ist noch eins geblieben. Trotzdem brennen in Japan weiterhin die Lichter. Soziale Proteste in Portugal. Die Krisenpolitik der Regierung treibt die Massen auf die Straße. Zwischen Trauer und Lebensfreude. Der Karikaturist Shabbat zeigt am FIF Filme aus dem Libanon. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Der Berner Denkmalpflege zieht eine positive Jahresbilanz für das Jahr 2011. Zwei Höhepunkte waren zu vermerken. Einerseits die Aufschaltung des gesamten Bauinventars der Stadt Bern im Internet. Dies schafft Transparenz und Rechtssicherheit und ist eine pionierhafte Leistung der bernischen Denkmalpflege. Der zweite Höhepunkt war die Verleihung des Schweizerischen Denkmalpreises für eine renovierte Wohnung aus dem Jahre 1904 an der Jägerstraße. Die Verantwortlichen betonen, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Denkmalpflege und Bauherrschaft offen und gut funktioniere. Alle Bewilligungsanträge für Solaranlagen im Jahre 2011 wurden von der Berner Denkmalpflege positiv beurteilt. Die Berner Denkmalpflege hat keine Weisungsbefugnisse. Das Komitee Biotop teilt mit, dass heute eine leerstehende Liegenschaft in Biel besetzt wurde. Die Gruppe besetzt das Haus, um ihre Träume eines freien und selbstbestimmten Lebens in der Gemeinschaft umsetzen zu können. Sie lehnt den Leistungsdruck und Konsumzwang ab und sieht in der Besetzung dieser Liegenschaft die Möglichkeit, ihre Träume zu verwirklichen. Eine Gruppe Studierender fordert die ETH auf, wieder nachhaltig produzierten Strom zu beziehen. Dazu wurde dem ETH-Rat eine Petition übergeben. Bis 2010 bezog die ETH Ökostrom, dann wurde das Abo gekündigt und seither wird wieder ein normales Stromabo bezogen. Der ETH-Rat hat zwar keine Weisungsbefugnisse, diese sind nämlich bei der ETH selber, trotzdem signalisiert die ETH Gesprächsbereitschaft und will ein Nachhaltigkeitskonzept erarbeiten. Dabei geht es aber auch um die Gebäudehüllen und die Forschungsflüge, das ist nämlich der größte CO2-Ausstoß der ETH. Eine Mikrofonpanne bringt Präsident Barack Obama in Bedrängnis. Dies wird von seinen Wahlkampfgegnern ausgekostet. Ausgangspunkt war ein vertrauliches Gespräch zwischen Obama und dem russischen Premier Medvedev über den geplanten Raketenabwehrschirm, das irrtümlicherweise über Mikrofon verbreitet wurde. Darin soll Obama Medvedev angekündigt haben, dass er nach den Wahlen im Herbst mehr Handlungsspielraum haben werde. Daraus wurde ihm der Vorwurf gemacht, eine zweite geheime Agenda zu haben. Das Weiße Haus relativierte die Aussagen und stellte sie aus dem Zusammenhang gerissen dar. Es gebe keine geheime zweite Agenda. Und noch die Wetterprognosen. Heute gibt es einen sonnigen und milden Frühlingstag mit Temperaturen bis 19 Grad. In den Bergen bläst ein schwacher Nordwind, im Flachland bläst eine schwache bis mäßige Brise. Die Wetteraussichten: Es bleibt weiterhin frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein bei Temperaturen bis zu 20 Grad. Gegen das Wochenende nimmt die Bewölkung voraussichtlich zu. Am Samstag wird Niederschlag prophezeit.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Vor Fukushima hatte Japan insgesamt 54 Atomkraftwerke. Gestern wurde das zweitletzte vom Netz genommen. Es bleibt noch eines. Trotzdem wird die Stromversorgung in Japan aufrechterhalten. Das bedeutet Wasser auf die Mühlen, auch in den Schweizer Atomkraftgegnern. Die Schweizerische Energiestiftung hat ihre Forderung bekräftigt, die Atomreaktoren Mühleberg und Beznau endgültig abzuschalten. Wilmar Rall berichtet.
Gestern wurde in Japan der vorletzte Atomreaktor vom Netz genommen. Von ursprünglich 54 bleibt nun gerade noch ein einziges. Nach der Kernschmelze in Fukushima hat die japanische Regierung ein AKW nach dem anderen vom Netz genommen. Ob die Anlagen jemals wieder in Betrieb genommen werden, ist noch unklar, sagt Sabine von Stockar von der Schweizerischen Energiestiftung SES.
Das ist im Moment in Diskussion. Japan führt da verschiedene Strategien und bespricht das aktuell auch in der Politik. Es ist so, dass die japanische Politik sich unsicher ist, ob sie die Atomkraftwerke wieder ins Netz nehmen wollen. Gleichzeitig ist der Widerstand in der Bevölkerung sehr groß.
Japan ist eine Insel und importiert keinen Strom. Um die Versorgungssicherheit trotz den stillgelegten Atomkraftwerken zu gewährleisten, wurde ein breites Stromsparprogramm lanciert, unmittelbar nach Fukushima.
Das Stromsparprogramm hat über mehrere Monate verschiedene Unternehmen und auch die Haushaltungen dazu angehalten, 15% des Stroms einzusparen. Das heißt, dass die großen Unternehmen mit Betriebsoptimierung, mit anderen Vorschriften sehr viel Strom einsparen konnte. Also Beispiele zeigen, dass die Firmen auch das Ziel übertroffen haben. Zum Beispiel die Softbank hat in den Büros fast 40% Strom einsparen können. Und es ist eigentlich nichts anderes, außer dass die Firmen einfach sich darauf konzentriert haben und das Ziel auch erreichen konnten.
Von einem Tag auf den anderen quasi wurde also massiv Strom eingespart, ohne dass die Industrie- und Dienstleistungsbetriebe lahmgelegt worden wären. Daraus schließt nun die Schweizerische Energiestiftung, dass auch die beiden ältesten Schweizer Atomkraftwerke Betznau und Mühleberg ohne größeres Risiko vom Netz genommen werden könnten.
Also in der Schweiz ist es nachgewiesen, dass jede dritte Kilowattstunde eigentlich verschwendet wird. Das heißt, das sind Kilowattstunden, die im Standby verloren gehen, die in ungenutzten Betrieben verloren gehen, in ineffizienten Geräten. Das Potenzial ist also da. Man könnte ein Drittel des Schweizer Stromverbrauchs sofort einsparen. Es geht nur noch darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und vielleicht politische Maßnahmen zu ergreifen, damit dieses Potenzial auch ausgeschöpft wird.
Den Strom, den die beiden AKWs Mühleberg und Betznau produzieren, könnte man mit Stromsparmaßnahmen bei weitem einsparen, ist Sabine von Stockar überzeugt. Ähnliche Maßnahmen wie in Japan wären auch in der Schweiz möglich. Doch dazu brauche es den politischen Willen.
Bedauerlich ist vor allem, dass man heute sehr viel Aufwand betreibt, um die alten AKWs wie Mühleberg oder Betznau am Netz zu behalten. Betznau hatte ja gerade wieder einen Störfall letzten Freitag. Und diese Aufrüstungsmaßnahmen sind horrend teuer. Die gehen in Hunderte von Millionen Franken für Mühleberg zum Beispiel. Anstatt dass man sich ernsthaft über ein Stromsparprogramm sich Gedanken macht, das pro Kilowattstunde sicherlich weniger teuer zu stehen kommt oder zumindest die Investitionsbeträge weniger teuer sind.
Sagt Sabine von Stockar von der Schweizerischen Energiestiftung SES.
95,6. Rabe Info.
An den Rändern Europas brodelt es. Nicht nur in Griechenland und Spanien, auch in Portugal treibt die Krisenpolitik die Massen auf die Straßen. Die Regierung versucht, die Vorgaben der EU und des Internationalen Währungsfonds IWF zu erfüllen. Die Auswirkungen der Sparpolitik spürt die Bevölkerung. Letzte Woche gab es schon den zweiten Generalstreik innerhalb von einem halben Jahr. Begonnen haben die Proteste in Portugal aber bereits vor über 2 Jahren. Radio Dreieckland hat mit Ismail Krüppeli einen Blick zurück auf die sozialen Proteste in Portugal geworfen. Ismail Krüppeli ist Politikwissenschaftler und Aktivist aus Duisburg und Porto.
Es gab eigentlich schon recht früh, als die ersten Krisenmaßnahmen umgesetzt werden sollten, im November 2010, der erste Generalstreik. Da ging es noch um Maßnahmen, die noch nicht in Abstimmung mit der EU und IWF umgesetzt werden sollten. Danach gab es eine ganze Reihe von Demonstrationen. Und das ging eigentlich los recht spontan am 12. März 2011, wo 300.000 Menschen auf der Straße waren. Auch jenseits der linken Oppositionsparteien und den Gewerkschaften eine ganze Reihe von Leuten, die unzufrieden sind mit den Krisenmaßnahmen und versuchen da jetzt ihre Forderungen auf die Straße zu bringen.
ab Mai 2011, also quasi nach diesen Protesten, seitdem gilt ja dieser Rettungspakt dann mit EU und IWF. Hat das nochmal was verändert? Also wird das dann auch wahrgenommen bei Protestierenden?
Ja. Da haben sich die Proteste nochmal ziemlich radikalisiert und auch verschärft. Dann eigentlich ab dem Herbst 2011, da sind die Gewerkschaften nochmal auf die Straße gegangen, dann den nächsten Generalstreik im November. Und was da jetzt sehr wichtig ist, dass die ganzen Maßnahmen, Krisenmaßnahmen jetzt greifen und die Leute das auch spüren. Also wenn es darum geht, dass Löhne, Renten, Arbeitslosengeld wird gekürzt, Steuern werden erhöht, also Mehrwertsteuern. Es gibt Massenentlassungen im öffentlichen Sektor, staatliche Betriebe sollen privatisiert werden und das treibt Leute eher auf die Straße.
Radikalisieren sich dann auch die Forderungen der Proteste oder wie sind inhaltlich die Proteste quasi ausgerichtet?
Also was eigentlich ganz spannend war, ist, dass eigentlich eine ganze Reihe von Forderungen aufgekommen sind, die eher ein Nein beinhalten, als zu sagen, wie man es besser machen soll. Und einfach zu thematisieren, dass die Lebensumstände sich verschlechtern und dass man es nicht hinnimmt. Und man hat gerade nicht irgendwie versucht, der bessere Krisenverwalter zu sein. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Was sich aber auch, wenn man so will, zugespitzt hat, ist die Forderung der Kommunistischen Partei, dass Portugal raus soll aus der EU und eine nationale Wirtschaft aufbauen soll, was sich dann von dem Rest der EU isoliert. Das ist ein Thema, was jetzt immer wieder kommt. Also auch dieses Anprangern der EU-Maßnahmen als fremdgesteuert, das ist auch ein Punkt, was jetzt sich zunehmend zuspitzt.
Ja, also so eine durchaus berechtigte Kritik, aber driftet die dann auch manchmal in eher nationalistische Töne ab, wenn du sagst, die Portugal will dann aus der EU aussteigen? Wie schätzt du das ein?
Also dadurch, dass es die KP und keine rechtspopulistische Partei, kann man halt hoffen, dass das begrenzt bleibt oder sozusagen kein Thema wird, das sich noch weiter zuspitzt. Aber grundsätzlich ist es natürlich klar, dass diese Vorstellung von Nationalwirtschaften nicht aufgehen kann. Insofern ist einfach, also die Forderung raus aus EU ist nachvollziehbar, aber ob das jetzt die Krise lösen lässt, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Gibt es denn auch Solidarität oder Vernetzung mit anderen europäischen Krisenprotesten dann? Also da dann wieder eher eine internationalistische Ausrichtung?
Ja, also es gibt eigentlich sehr gute Kontakte nach Spanien. Also da gibt es eigentlich eine intensive Vernetzung. Was vielleicht auch nicht alle wissen, die Krisenproteste im März 2011, als die dann stark wurden, hatten sie auch eine gewisse Ausstrahlungskraft nach Spanien. Und es gibt da schon sehr enge Kontakte und auch eine Anstecken von Protesten. Das ist eigentlich ganz interessant. Wesentlich schlechter sieht das nach Griechenland aus. Also da gibt es eigentlich auch durch die Sprachbarriere wesentlich weniger Kontakte. Also es wird schon geschaut, was in Griechenland passiert. Also man lernt daraus. Aber es gibt noch wenig direkte Verletzungen.
Einschätzungen von Ismail Küppeli, Politikwissenschaftler und Aktivist aus Duisburg und Porto im Beitrag von Radio Dreieckland.
Rabe Info 95,6.
Diese Woche berichtet das Rabe Info täglich über das internationale Filmfestival in Fribourg, das FIF. Heute Diaspora, Patrick Chabat und der Libanon. So heißt eine Filmreihe an der diesjährigen Ausgabe des FIFs. Der Karikaturist Chabat ist halb Jurassier und halb Libanese. Deshalb hat ihn das FIF beauftragt, eine Filmreihe zur Heimat seiner Mutter, dem Libanon, zusammenzustellen. Michael Spahr hat sich einige dieser Filme angeschaut und mit Chabat gesprochen.
Eine Mutter beklagt das Verschwinden ihres Sohnes. Der Film Malachi, Sent of an Angel, lässt trauernde Mütter und Ehefrauen zu Wort kommen. Ihre Söhne und Männer sind seit dem Bürgerkrieg verschollen. Obwohl der Krieg seit 20 Jahren zu Ende ist, werden immer noch Tausende vermisst. In düsteren, surrealen Bildern mit einer gewissen Horrorfilmästhetik wird eine Geschichte erzählt. Der Regisseur lässt die Frauen mit ihren verschwundenen Angehörigen Kontakt aufnehmen. Dieser Film ist wohl das Eindrücklichste, was die FIF-Auswahl des Karikaturisten Chabat zu bieten hat. In der Filmreihe Diaspora versucht er, die Filme zu zeigen, die seine libanesische Verwandtschaft im Exil bewegt.
Le Liban, c'est un pays.
Ich bin noch nicht fertig, den Libanon zu erkundigen. Aber es ist ein Land, wo man seit dem Ende des Bürgerkrieges in den 90er Jahren alles findet. Man findet die tragische Seite mit den Gespenstern des Krieges. Wie im Film Malachi, der von den Verschollenen spricht. Die Präsenz der Abwesenden ist unendlich traurig. Aber es gibt eben auch die enorme Gelassenheit. Es gibt viele oberflächliche Libanesen, die es lieben, sich zu amüsieren und Partys zu feiern. Das Nachtleben von Beirut steht dem Nachtleben in Zürich in nichts nach. Es gibt eben diese beiden Seiten. Und die sieht man in den Filmen, die ich ausgewählt habe.
Der Vielvölkerstaat Libanon scheint nie zur Ruhe zu kommen. Im Moment wird das Land am Mittelmeer von der Krise in Syrien destabilisiert. Von 1975 bis Anfang der 90er Jahre dauerte der Bürgerkrieg. In wechselnden Koalitionen bekämpften sich Sunniten, Schiiten, Drusen und Christen aller Couleur. Zudem mischten Syrer, Palästinenser, Israeli, Europäer, Amerikaner und andere Mächte kräftig mit. Auch heute flackern immer wieder Konflikte auf. Für den Halbschweizer, Halblibanesen Chabad brechen einige seiner ausgewählten Filme die Tabus des Landes.
Es gibt immer noch Tabus im Libanon. Man spricht nicht wirklich vom Bürgerkrieg. Man spricht nicht von den Problemen zwischen den Religionen, weil die Situation im Libanon ist immer noch sehr instabil. Ich habe dasselbe mit meinem eigenen Film erlebt. Ich sollte ihn an einer Konferenz über Streumunition zeigen. Und in meinem Film geht es um die Opfer der Streumunition im Libanon. Doch dann hat die libanesische Regierung meinen Film zensuriert. Als Grund diente eine Political Correctness, die für uns völlig unverständlich und absurd klingt. Aber es zeigt, wie instabil die Koexistenz und Balance zwischen den Religionen im Libanon ist.
Der Karikaturist Chabad zeigt am FIF nicht nur libanesische Produktionen, sondern auch seinen eigenen Film Death is in the Field und die israelische Produktion Waltz with Bashir. Der Film Waltz with Bashir erzählt die Geschichte eines jungen israelischen Soldaten, der in den Albtraum des libanesischen Bürgerkriegs hereingezogen wird. Dieser Film hat unzählige Preise gewonnen und gilt als wichtiger Wegbereiter des Genres des animierten Dokumentarfilms.
Als ich diesen Film sah, sagte ich mir, das ist nicht wahr. Ich war total neidisch. Seit Jahren wollte ich nämlich meine Comic-Reportagen verfilmen. Und es ist mir dann auch gelungen. Ich konnte den Film Death is in the Field realisieren.
Der Film von Chabad besucht Opfer von Streubomben im Südlibanon. Im Sommer 2006 tobte dort ein kurzer, aber heftiger Krieg zwischen der schiitischen Hisbollah und Israel. Opfer waren einmal mehr vor allem Zivilisten, noch heute können sie sich kaum frei bewegen, weil überall nicht explodierte Streumunition oder sogenannte Clusterbombs liegen. Eine Berührung genügt und man ist tot oder für den Rest des Lebens verstümmelt. In dem Film über diese Menschen sind die gezeichneten Bilder des Karikaturisten Chabad ausnahmsweise nicht zum Lachen.
Cluster bombs scatter between 80 and 650 explosives over an area the size of several football fields. Between 30 and 40% of these grenades do not explode. They fall on the ground and turn into deadly time bombs. These bombs are scattered throughout Lebanon. Some of them date back to the Vietnam War. They were already rusting when they were dropped.
Die Filme Malaki, Scent of an Angel und Death is in a Field gibt es heute und morgen am FIF zu sehen. Heute findet eine Diskussion statt, an welcher der Karikaturist Chabad auch teilnehmen wird. Im morgigen Filmbericht des FIF geht es um Kurzfilme aus aller Welt. Das Programm des Festivals gibt es im Internet unter www.fif.ch.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Dort kann man Rabe Info auch als Podcast herunterladen. Sie hörten Beiträge von Wilma Rall, Michael Spach und Radio Dreieklowns. Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören. Hebt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.